Wenige Monate nach der ersten Regierungserklärung Dr. Adenauers, als am 6. Juni 1950 zwischen der Sowjetzone und Polen die Oder-Neiße-Linie als sogenannte Friedensgrenze vereinbart wird, meldete sich der Deutsche Bundestag als Sprecher für alle Deutschen erneut zu Wort. Alterspräsident Paul Löbe von der Sozialdemokratischen Partei gab bekannt:
Meine Damen und Herren, im Namen aller Fraktionen und Gruppen des Bundestages, mit Ausnahme der kommunistischen Fraktion, zugleich mit Zustimmung der Bundesregierung und des Bundesrates, gebe ich folgende Erklärung ab. In der von einer Delegation der sogenannten provisorischen Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Republik Polen unterzeichneten Vereinbarung vom 6. Juni 1950 wird die völker- und staatsrechtlich unhaltbare Behauptung aufgestellt, dass zwischen der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands und Polen eine Friedensgrenze festgelegt worden ist. Gemäß dem Potsdamer Abkommen ist das deutsche Gebiet östlich von Oder und Neiße als Teil der sowjetischen Besatzungszone Deutschlands der Republik Polen nur zur einstweiligen Verwaltung übergeben worden. Das Gebiet bleibt ein Teil Deutschlands.
Sämtliche Abgeordnete des Bundestages haben sich spontan erhoben.
Niemand hat das Recht.
Unterlassen Sie alle Zwischenrufe.
Niemand hat das Recht, aus eigener Machtvollkommenheit Land und Leute preiszugeben oder eine Politik des Verzichts zu betreiben. Die Regelung dieser... Die Regelung dieser wie aller Grenzfragen Deutschlands, der östlichen wie der westlichen, kann nur durch einen Friedensvertrag erfolgen, der von einer demokratisch gewählten deutschen Regierung als ein Vertrag der Freundschaft und guten Nachbarschaft mit allen Nationen baldig geschlossen werden muss. Die Mitwirkung... Meine Damen und Herren, die Mitwirkung an der Markierung der Oder-Neiße-Linie als angeblich unantastbare Ostgrenze Deutschlands, zu der sich die sogenannte provisorische Regierung der Deutschen Demokratischen Republik bereitgefunden hat, ist ein Beweis für die beschämende Hörigkeit dieser Stelle gegenüber einer fremden Macht.
Im Dezember 1952 machte sich der Bundestag erneut zum Sprecher der Heimatvertriebenen, als er folgende Entschließung annahm.
Die den Friedensvertrag vorgreifenden Veränderungen des deutschen Staatsgebiets werden nicht anerkannt. Sie haben keine Rechtsgültigkeit. Die Wiedervereinigung Deutschlands darf sich nicht auf die Wiedervereinigung der deutschen Gebiete diesseits der Oder-Neiße-Linie mit der Bundesrepublik beschränken. In einem frei zu vereinbarenden Friedensvertrag sind die deutschen Grenzen so festzulegen, dass sie die Grundlage für einen dauerhaften Frieden bilden. Ein dauerhafter Friede kann nur gegründet werden auf die Anerkennung der allgemeinen Menschenrechte, insbesondere des Rechts der persönlichen Freiheit, von dem auch das Recht umfasst wird, in der angestammten Heimat zu leben und über Staatsform und Staatsangehörigkeit selbst zu bestimmen.
Am 28. Juni 1956 kam Außenminister Dr. Heinrich von Brentano in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag wiederum auf die Problematik des Heimat- und Selbstbestimmungsrechts zu sprechen. Dr. von Brentano sagte unter anderem:
Das Recht auf die Heimat und das Selbstbestimmungsrecht sind unabdingbare Voraussetzungen für die Lösung des Schicksals der in der Vertreibung oder in der Unfreiheit lebenden Menschen und Völker. Darum hat die Bundesregierung auch immer wieder feierlich erklärt, dass die Lösung des Problems der deutschen Ostgrenzen einem Friedensvertrag vorbehalten bleiben muss, zu dessen Abschluss nur eine vom ganzen deutschen Volk demokratisch legitimierte gesamtdeutsche Regierung berechtigt sein kann. Diese Erklärung steht keineswegs im Gegensatz zu der wiederholt bekräftigten Feststellung, dass weder die Bundesregierung noch das deutsche Volk jemals ihren Rechtsanspruch mit Hilfe von Gewalt verwirklichen werden. In der Herstellung eines dauerhaften Friedenszustandes auf der Grundlage des Rechtes und der Gerechtigkeit zwischen Deutschland und seinen Nachbarn sieht die Bundesregierung eine wahrhaft europäische Aufgabe. Und von diesem Geiste nachbarschaftlicher Verständigung ist auch die Charta der deutschen Heimatvertriebenen beseelt, die am 5. August 1950 in Stuttgart beschlossen wurde. Die berufenen Vertreter von Millionen deutscher Heimatvertriebenen haben damals nicht nur das Recht auf Selbstbestimmung und Heimat bekräftigt, sie haben auch, ich zitiere wörtlich, den ernsten und heiligen Beschluss bekundet, auf jede Rache und Vergeltung zu verzichten, im Gedanken an das unendliche Leid, welches das letzte Jahrzehnt über die Menschheit gebracht hat. Darum glaubt auch die Bundesregierung, den Beschlüssen einer zukünftigen gesamtdeutschen Regierung nicht vorzugreifen, wenn sie stellvertretend für das ganze deutsche Volk die Versicherung des aufrichtigen Willens zur Verständigung auch mit den osteuropäischen Nachbarvölkern abgibt.
Der Wille zur Verständigung mit den Nachbarvölkern, das Bekenntnis zur friedlichen Regelung aller strittigen Fragen und der Verzicht auf Rache, Vergeltung und Gewalt waren immer der Ausgangspunkt, wenn es in den Erklärungen von Regierung und Parlament darauf ankam, den deutschen Rechtsstandpunkt hinsichtlich der Wiedervereinigung in den Grenzen vom 31. Dezember 1937 zu bekräftigen. Dies klang auch im Jahre 1958 im Deutschen Bundestag auf, als der damalige Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses, Kurt Georg Kiesinger, feststellte:
Ich darf das polnische Volk und Herrn Rapacki darauf aufmerksam machen, dass die Bundesregierung einen entscheidenden Schritt, ja vielleicht den entscheidenden Schritt im Aufbau dieses Verhältnisses schon getan hat. Dass sie nämlich trotz der Aufrechterhaltung der deutschen Ansprüche auf die deutschen Ostgebiete sich verpflichtet hat, zur Wiedergewinnung dieser Gebiete auf Gewalt zu verzichten. Ich glaube, dass man drüben in Polen verstehen sollte, was das bedeutet. Gewiss, es gab Politiker, die auch Gewaltverzichte ausgesprochen haben und die das dann nicht eingehalten haben. Ich frage, besteht der geringste Grund im polnischen Volk, gerade dieser Regierung und gerade dieser christlich-demokratischen Partei zu unterstellen, dass sie dieses Versprechen nicht ernst nehme und dass sie gar im Geheimen vorhabe, es zu brechen? Wir können den Anspruch nicht aufgeben. Wir können Herrn Rapacki nicht den Gefallen tun, zu sagen, jawohl, diese Gebiete sind polnisch. Sie sind es nicht. Sie waren es nicht. Sie sind es auch völkerrechtlich, wie die Polen genau wissen, nicht.
Wenige Monate nachdem Professor Ludwig Erhard das Amt des Bundeskanzlers übernommen hatte, stellte er im März 1964 auf dem ersten Kongress der ostdeutschen Landesvertretungen in Bonn noch einmal den Standpunkt der Bundesregierung zu diesem Fragenkomplex folgendermaßen dar.
Für unser außenpolitisches Handeln gegenüber unseren Nachbarn im Osten kann indessen die Grundlage nur die Wahrung des Rechts sein. Wir erheben gewiss keine Forderungen auf fremdes Staatsgebiet. Aber wir verzichten nicht und können angesichts der Verantwortung vor dem deutschen Volk und der Geschichte auch nicht verzichten auf Gebiete, die angestammte Heimat so vieler unserer deutschen Brüder und Schwestern ist. Vergessen wir nicht, dass die Westmächte 1945 Das heißt, selbst in der Stunde des totalen Sieges diesen Verzicht den Deutschen nicht zugemutet haben. Umso weniger kann er uns heute, 19 Jahre nach Kriegsende, zu einem Zeitpunkt, in dem ganz gewiss nicht aus unserer Schuld immer noch kein Friedensvertrag mit Deutschland zustande gekommen ist, bedingungslos abverlangt werden. Applaus. Bundesregierung und Bundestag haben seit Bestehen der Bundesrepublik immer wieder diesen gleichen Standpunkt vertreten.
Keine Forderung auf fremdes Staatsgebiet, aber auch kein Verzicht auf die Wiedervereinigung Deutschlands in den Grenzen des Jahres 1937. Das ist die erklärte und einmütige Politik von Bundesregierung und Bundestag. Es ist eine Politik, die mit dem Völkerrecht im Einklang steht, denn durch die Wahrung des Rechts allein wird anderen kein Unrecht zugefügt. Die ostdeutschen Landesvertretungen, vor denen Bundeskanzler Erhard gesprochen hatte, konkretisierten diesen Gedanken in einer Entschließung, in der es heißt:
Das internationale Gewaltverbot begrenzt zwingend alles zwischenstaatliche Handeln. Der Friedenssicherung dient es nur, wenn es nicht zum Mittel fortwirkender Gewaltanwendung erniedrigt wird. Das Ziel eines einigen auf Freiheit begründeten Europas ist nur auf einer rechtmäßigen, das Selbstbestimmungsrecht und das Recht auf die Heimat gewährleistenden Ordnung unter den Staaten und Völkern, nicht aber durch Duldung oder gar Billigung rechtswidriger Gewalt zu erreichen. Auch Freundschaft und Vertrauen zwischen den Staaten erwachsen nur aus gegenseitiger Anerkennung des Rechts, niemals aus Okkupation und Aufrechterhaltung von Massenvertreibungen. Die Gefahren der Welt gebieten das Streben nach einem dauerhaften Frieden. Außenpolitische Resignation überlässt das Schicksal der Menschheit selbstsüchtiger Gewalt. Deutschlands Außenpolitik muss für Recht und Gerechtigkeit als politisches Prinzip eintreten, gerade weil sie unter der Last entsetzlicher Verbrechen einer totalitären Zwischenherrschaft steht. Die anderen Völker sollten nicht vergessen, dass in einer chaotischen Zeit der Gewalt auch an Millionen Deutschen Verbrechen begangen wurden. Es gibt jedoch keine Kollektivschuld, auch keine deutsche. Rechtmäßig darf keine Sühne von einer Gesamtheit und für Deutschland etwa stellvertretend von den Ostdeutschen gefordert werden. Die Folgen von Verbrechen sind im Rahmen des Menschenmöglichen zu beseitigen. Eine Hinnahme des fortbestehenden Unrechts an deutschen Staatsbürgern widerspricht diesem Grundsatz. Die Wahrung der Menschenwürde ist Inhalt und Ziel irdischen Rechts. Die Wiederherstellung verletzten Rechts muss daher selbst Unmenschlichkeit ausschließen. Dies gilt in den von der Sowjetunion und Polen verwalteten deutschen Gebieten auch gegenüber den Menschen, die von fremden Mächten dort angesiedelt worden sind. Dem Einzelnen gebührt die Freiheit, im Lande zu bleiben oder in seinen Staat zurückzukehren.
Hier befinden sich die ostdeutschen Landesvertretungen im Einklang mit den Überlegungen und Feststellungen der Völkerrechtswissenschaftler. Schon im April 1947 erklärten deutsche Völkerrechtslehrer auf ihrer ersten Nachkriegstagung in Hamburg:
Massenausweisungen der einheimischen Bevölkerung aus besetztem feindlichen Gebiet sind völkerrechtswidrig. Das Recht der persönlichen Freiheit, das zu den allgemeinen Menschenrechten gehört, umfasst auch das Recht, in der Heimat zu leben und nicht gewaltsam aus ihr vertrieben zu werden.
Im Juni 1955 stellte sich die Vollversammlung der Internationalen Juristenkommission in einer Sitzung in Athen auf den Standpunkt:
Der Wohnsitz ist unverletzlich. Und niemand darf von seinem Wohnsitz vertrieben, deportiert oder ausgewiesen werden, es sei denn aufgrund einer rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung, deren Grundlage eine eng auszulegende Rechtsvorschrift sein muss.
Der Rechtsausschuss der Internationalen Studiengesellschaft für die Flüchtlingsfrage erarbeitete im Oktober 1961 Leitsätze zum Recht auf Heimat, in denen es heißt:
Das Recht, am ordnungsmäßig erworbenen Wohnsitz unbehelligt ansässig zu bleiben, solange der eigene Wille in Freiheit darauf gerichtet ist, wird als grundsätzlich unverletzlich anerkannt. Infolgedessen sind sowohl Einzelpersonen wie auch Personengruppen gegen jede zwangsweise Entfernung oder Vertreibung von ihrem rechtmäßig erworbenen Wohnsitz zu schützen.
Immer ausgehend von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 verkündet wurde, hat es im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte eine Fülle von Aussagen und Dokumenten zur Frage der völkerrechtlichen Anerkennung des Rechts auf Heimat gegeben. In der UN-Menschenrechtserklärung heißt es:
Artikel 9. Niemand darf willkürlich festgenommen, verhaftet oder ausgewiesen werden.
Artikel 13. Jeder hat das Recht auf Freizügigkeit und Aufenthalt innerhalb der Grenzen aller Staaten. Jeder hat das Recht, jedes beliebige Land einschließlich seines eigenen zu verlassen, sowie das Recht, in sein eigenes Land zurückzukehren.
Die Massenvertreibung aus den deutschen Ostgebieten nach dem Zusammenbruch Deutschlands im Jahre 1945 scheint in ihrem ganzen Grauen Politiker und Völkerrechtler aufgerüttelt und veranlasst zu haben, Rechtsnormen zu finden, um eine Wiederholung dieser Tragödie unvorstellbaren Ausmaßes, wie Winston Churchill die Vertreibung nannte, zu verhindern. Am 12. August 1949 wurde das Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten veröffentlicht, das festlegt:
Zwangsweise Einzel- oder Massenumsiedlungen sowie Deportationen von geschützten Personen aus einem besetzten Gebiet ins Gebiet einer Besatzungsmacht, in das Gebiet eines anderen besetzten oder unbesetzten Staates sind ohne Rücksicht auf den Beweggrund untersagt.
Im November 1950 wurde die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten von den Mitgliedern des Europarates unter Hinweis auf die Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen vereinbart. 10 Jahre später erhoben die Vereinten Nationen mit einer Entschließung über Kolonialismus und Selbstbestimmungsrecht erneut ihre Stimme.
Aber die Diskussion der völkerrechtlichen Anerkennung des Rechts auf die Heimat geht in internationalem Rahmen weiter. Das in Deutschland proklamierte Jahr der Menschenrechte hat das Gespräch über die Positivierung dieses Rechtstitels erneut in Bewegung gebracht. Ende Mai 1965 meldeten sich 4 deutsche Völkerrechtler zu Wort, um im Rahmen der Arbeit des Bundes der Vertriebenen mitzuwirken an der völkerrechtlichen Verankerung des Rechts auf die Heimat, nachdem schon viele Elemente in einzelnen Dokumenten, Erklärungen und Konventionen Eingang gefunden haben.
Die Völkerrechtler und die Vertriebenen wollen verhindern, dass Massendeportationen, wie sie 1945 und danach geschehen sind, anderen menschlichen Gemeinschaften noch einmal widerfahren. Sie stellen daher den politisch Verantwortlichen die programmatische Zukunftsaufgabe aufgrund folgender Überlegungen.
Die völkerrechtliche Entwicklung ist durch die Anerkennung und fortschreitende Beachtung der allgemeinen Menschenrechte gekennzeichnet. Es wäre ein Rückschritt in dieser Entwicklung, wenn durch Maßnahmen oder Abmachungen welcher Art auch immer das Recht auf die Heimat verletzt oder gefährdet oder versucht werden würde, bereits geschehene Verletzungen nachträglich, ausdrücklich oder stillschweigend zu legalisieren. Dies stände der Vervollkommnung der völkerrechtlichen Ordnung entgegen.
Und deshalb fordern und verlangen Sie:
Kraft des Rechts auf Heimat kann jedermann unbehelligt an seinem Wohnsitz und innerhalb seines gesellschaftlichen Verbandes bleiben, solange sein Wille frei darauf gerichtet ist.
Aus der Integration des Einzelnen im gesellschaftlichen Verband und der Gruppengliederung der Völker ergibt sich das Recht eines Volkes oder einer ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe auf unbehelligte Ansässigkeit im angestammten Siedlungsgebiet, also in der Heimat.
Die Verletzung des Rechts auf die Heimat durch Vertreibung gibt jedem Betroffenen Anspruch auf Rückkehr und Wiederherstellung des gesellschaftlichen Verbandes im angestammten Siedlungsgebiet. Dieser Anspruch geht auf den Rechtsnachfolger über. Zur Wiederherstellung des gesellschaftlichen Verbandes gehören die Wiederherstellung seiner wirtschaftlichen Grundlagen. Im Falle der Unmöglichkeit der Naturalrestitution müssen Ersatzleistungen gewährt werden.
Bekenntnisse, Deklamationen, Erklärungen, Konventionen, Papiere. Wo aber bleibt die weltweite Anerkennung dieses Rechts auf Heimat? So fragen 20 Jahre nach Kriegsende, 20 Jahre nach der Vertreibung, angesichts Mauer und Stacheldraht innerhalb Deutschlands, angesichts des fortbestehenden eisernen Vorhangs mitten durch Europa, die Vertriebenen, die Flüchtlinge, die Völkerrechtler, viele Politiker der freien Welt. Die 20 Jahre des Forschens, des Prüfens, des Sich-Vorantastens in Richtung auf die völkerrechtliche Verankerung des Rechts auf die Heimat dürfen nicht vergeblich gewesen sein. Bundesregierung und Bundestag, Parteien und Verbände sind immer wieder vom Rechtsanspruch der Vertriebenen ausgehend tätig geworden. Und das Kuratorium Unteilbares Deutschland stellte im Auftrage aller demokratischen deutschen Parteien zum 8. Mai 1965 erneut fest:
Deutschland ist bemüht, ein nachbarliches Verhältnis zu allen Völkern in West und Ost auf der Grundlage der Freiheit und Selbstbestimmung herzustellen. Die Menschenrechte müssen für alle gelten und von allen respektiert werden. Deshalb darf es keine Unterdrückung von Völkern und Minderheiten und keine neue Vertreibung geben. Bei allen Verhandlungen zur Festlegung der Grenzen wird Deutschland von den Grenzen von 1937 ausgehen.
Inzwischen aber gilt es, und das ist die erklärte Politik von Bundesregierung und Bundestag, den Rechtsanspruch zu wahren, sich gegen jeden Verzicht zu wenden und weiterzuarbeiten nach der bisherigen Zielsetzung. Einzugliedern, nicht zu verschmelzen. Wiedergutzumachen, aber nicht zu verzichten. Und Verantwortung zu erkennen und zu übernehmen für die nationale und europäische Zukunftsaufgabe, wie sie auch im Deutschlandvertrag von den einstigen westlichen Siegermächten fixiert und im Juni 1964 bekräftigt worden ist.
Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland sei die einzige frei und rechtmäßig gebildete deutsche Regierung und daher berechtigt, für das deutsche Volk in internationalen Angelegenheiten zu sprechen. Innerhalb Deutschlands und Berlins gäbe es keine Staatsgrenze, sondern nur eine Demarkationslinie und Sektorengrenze. Die endgültige Festlegung der Staatsgrenze Deutschlands bleibe einer friedensvertraglichen Regelung für Gesamtdeutschland vorbehalten. Die Ausübung der Selbstbestimmung, die zur Wiedervereinigung Deutschlands in Frieden und Freiheit führen soll, bleibe ein grundlegendes Ziel der drei westlichen Regierungen.
Das Jahr der Menschenrechte klingt mit Forderungen aus. Von der Vertreibung bis zur Verpflichtung der Millionen aus ihrer Heimat Entlassenen auf die Mitverantwortung in der neuen Gesellschaft war der Weg kurz. Der Versöhnung durch Sicherung des Rechts auf Heimat steht der kommunistische Machtanspruch entgegen. Die Vertriebenen haben auf Hass und Rache verzichtet und längst den Weg der Versöhnung beschritten. Sie bekundeten dies erneut am 9. Mai 1965 in der Frankfurter Paulskirche, als sie denen dankten, die in den Stunden der ersten Not geholfen haben. Nichts mag besser den Brückenschlag von der Vertreibung über die Verpflichtung bis zur Versöhnung kennzeichnen, als der Text dieser Dankesurkunden.
Nicht nur der Krieg gefährdet die Würde des Menschen, auch im Frieden wird sie tödlich verletzt, wenn die Menschenrechte außer Kraft gesetzt sind. Als die Waffen des Zweiten Weltkrieges schwiegen, brach die schwerste Stunde des deutschen Ostens an. Vorher schon war ein Feuersturm der Zerstörung über die Kriegsschauplätze in Ost und West hinweggebraust. Der Luftkrieg hatte blühende Städte in Schutt und Asche gelegt. Dann begann der Leidensweg der 15 Millionen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden. Dem Schrecken der Vernichtung folgte das Wunder der Rettung. Die Menschlichkeit, die in den dunklen Jahren gefesselt war, begann ihre Hände wieder zu regen. So konnte die menschliche Substanz des deutschen Ostens in dem halbzerstörten Westdeutschland geborgen werden. Dieses Rettungswerk gehört zu den Ruhmestaten der deutschen Geschichte. Auch in den neutralen Ländern und im Lager der Sieger war die Nächstenliebe nicht erloschen. Persönlichkeiten von hohem sittlichem Rang, kirchliche Würdenträger, karitative Organisationen des In- und Auslandes sowie viele unbekannte Helfer nahmen sich der Not und Verzweiflung von Millionen entwurzelter Menschen an. Der Adel der Gesinnung dieser Hilfe gab den Verzweifelten neue seelische Kraft und Zuversicht, baute Brücken der Versöhnung und des Verstehens, festigte den Glauben an die Würde des Menschen und die Menschlichkeit.